Ja, guten Morgen nochmal von mir. Ich freue mich wieder mal hier zu sein, nach ziemlich langer Zeit. Wer wissen will, warum das so ist, der darf mich nachher fragen. Wer interessiert ist oder mich nicht kennen sollte, darf nachher auch fragen. Aber es geht heute Morgen nicht um mich, es geht um Gott, der uns einlädt, Gottesdienst zu feiern. Das wollen wir tun. Gott will uns dienen durch sein Wort. Und dazu mute ich euch heute Morgen zu, einen Gedanken, der mir beim Autofahren gekommen ist. Ich habe morgens in der Losung mit meiner Frau einen Text gelesen und habe dann irgendwann, ich fahre jeden Tag so ungefähr 2 Stunden Auto, das lässt viel Raum zum Nachdenken, ab und zu schalte ich das Telefon dabei ab. Das hilft dann auch so ein bisschen auf das zu hören, was man sich so mittlerweile über digitales Radio alles anhören kann. Und habe dann einen Text gehört und hatte das Gefühl, ich muss die beiden Texte zusammenbringen oder hatte das Gefühl, die haben für mich etwas miteinander zu tun. Der eine Text steht in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Die möchte ich uns kurz lesen. Matthäus 25, ab Vers 14. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend, dann reiste er ab. Fantastisch kurzes Gleichnis, oder? Also ich habe gedacht, da ist ja die ganze Geschichte erzählt, da ist ja schon alles passiert, es geht aber weiter. Und wir kennen die alle, ganz bekannt, ganz vertraut. Sonntagsschulmenschen kennen die sowieso in allen Varianten der Auslegung. Ab Vers 16 geht es weiter. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte, Herr, sagte er. 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Toll. Du erntest, wo du nicht säst, du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, deshalb hatte ich Angst. Vergrub dein Talent in der Erde, hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab der Herr ihm zur Antwort, du böser, fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, dass ich einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben gibt. Dramatisch. Ich würde den Text aber gerne aus einer anderen Perspektive gucken. Wir kennen den alle im Zusammenhang mit dem, was das Offensichtliche im Text ist. Da sind nämlich Werte verteilt worden. Da ist etwas an Reichtum verteilt worden. Ich habe mich gefragt, meint die Bibel das tatsächlich? Geht es da wirklich um das, was wir auf dem Bankkonto haben? Wir kennen natürlich auch die andere Variante, den Gedanken, was haben wir als Talente mitbekommen? Was zeichnet uns aus? Welche Dinge können wir besonders gut? Wie gehen wir damit um? Kennen wir auch. Ich habe aber gedacht, wir gucken mal ganz kurz, in welchem Zusammenhang steht es denn? Matthäus 25 startet mit den törichten und den klugen Jungfrauen. Und unser Text fängt an und genau so ist es. Das heißt, also wenn ihr eine gute Bibelübersetzung habt, die könnt ihr testen an der Stelle, ob die diese Zusammenhänge lässt. Also es gibt ganz gute Bibelübersetzungen, die nehmen diese Zusammenhänge mit, andere lösen die auf. In der vernünftigen Bibelübersetzung würde der komplette Matthäus 25 würde im Zusammenhang stehen. Also das heißt, das, was wir hier vor uns haben, hat ganz viel damit zu tun, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Dass der Herr irgendwann wiederkommt und dass er das, was er anvertraut hat, dass er das wiederhaben möchte oder davon etwas sehen möchte. Der Matthäus 25 oder der Text endet mit dem Weltgericht. Das ist nämlich genau das Gleiche. Das ist nochmal ein anderes Bild, dass Jesus wiederkommen wird, dass wir uns nicht irren sollen. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn es so, wie es jetzt ist, immer weitergehen würde, dann wäre es doch ganz gut. Aber das wird wohl nicht so sein. Also das heißt, diese Texte sind miteinander verbunden, die stehen also in einem Zusammenhang, also müssen wir sie auch im Zusammenhang betrachten. Ich habe mir beim dann den Text, den ich vorher gelesen hatte, den wir als stille Zeit morgens immer als Ehepaar noch zusammen lesen, der drehte auch etwas Ähnliches, eine ähnliche Situation, da kriegt jemand Gaben mit, der drehte den etwas um. Und ich habe mir dann überlegt, was hat es mit uns zu tun? Also wir haben wahrscheinlich alle keinen Herrn, der uns große Güter einfach mal so überlässt zum Verwalten. Der eine oder andere hat auf der Arbeit Verantwortung über vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, aber dennoch haben wir sowas in dieser Dimension hier nicht. Das, was die Bibel da als Talent oder wenn wir in den Text gucken, was ist damit gemeint? Also für ein Talent konnte man damals ein sehr großes Segelschiff kaufen. Das heißt also, wenn es um mehrere Talente geht, dann geht es darum, das ist was, was ein Mensch in einem Leben an Geld nicht verdienen kann. Für ein Talent konnte man 50 Bogenschützen kaufen. Das heißt, man konnte sich so eine kleine Armee aufbauen. Also das hatte schon was mit echtem Reichtum zu tun. Das ist also eine Dimension, die die Hörer des Textes sich für sich überhaupt nicht vorstellen könnten. Keiner von denen oder wahrscheinlich hatte keiner von denen auch nur ein Talent und konnte sich die Dimension, das was hier im Text aufgelistet ist, kaum noch vorstellen. Deswegen lässt sich dann auch so ein Stück verstehen, wenn dieser vorsichtige Knecht mit diesem einen Talent sehr vorsichtig umgeht. Das Ganze hat nämlich einen sehr, sehr hohen Wert. Ich glaube aber dennoch, dass der Text überhaupt nichts mit Werten zu tun hat. Dass es hierbei nicht darum geht, dass wir irgendwelche Güter anvertraut haben. Und der zweite Aspekt im Text ist, und das steckt auch in dem Zusammenhang, es gibt eine zeitliche Dimension. Also wenn ich eine Zusammenfassung über Matthäus 25 schreiben müsste, dann würde ich da wahrscheinlich heute drüber schreiben, es gibt ein zu spät. Das möchte ich uns auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, das möchte ich mir selbst ins Gedächtnis rufen, wenn ich über meinen Glauben, über mein Leben hier auf der Erde nachdenke. Es gibt für alle Dinge, die ich tue, für Dinge, die ich tun wollte, für alle guten Vorhaben, für alle Versuche, mich zu verändern, mich zu verbessern, etwas an meinem Leben zu tun, mein Leben neu zu sortieren, mehr Zeit für gute Dinge einzusetzen. Für all diese Dinge gibt es ein zu spät. Und dann habe ich mich gefragt, wo ist die persönliche Dimension? Also wir haben eine zeitliche Dimension, es gibt ein zu spät, wo ist die persönliche Dimension? Und inwiefern habe ich Gaben, mit denen ich umgehen muss, mit denen ich umgehen darf? Und habe mich dann gefragt, wie gehe ich mit dem, was ich mitbekommen habe, das sind Zeit, das sind Fähigkeiten, wie gehe ich mit den Dingen um in Bezug auf junge Menschen? Auf junge Menschen in meinem direkten Umfeld, junge Menschen bei uns im Ort, junge Menschen bei uns in der Gemeinde, jungen Menschen, denen ich auf der Arbeit begegne. Und darauf möchte ich mich heute konzentrieren, möchte mich fragen, was mache ich mit dem, was ich mitbekommen habe? Wie begegnen mir junge Menschen, wie empfinde ich junge Menschen? Eines meiner Lieblingszitate in dem Zusammenhang, und ich glaube, ich habe das hier auch schon mal verwendet. Beim letzten Mal habe ich gefragt, ob ihr wisst, wie alt es ist. Das ist ein Zitat, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das heißt, die Jugend liebt heutzutage den Luxus, das würden wir unterschreiben. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Wer sich von den jungen Leuten angesprochen fühlt, darf still sein. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen den Eltern, sie schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Wahrscheinlich würde man denken, das ist so die Kurzzusammenfassung von irgendeinem Pädagogen, der mal in seinen Lebensalltag zurückgeguckt hat. Das Zitat ist 2500 Jahre alt. Das stammt von Sokrates. Also von daher stellen wir fest, das, was wir so wahrnehmen, ist gar nicht so ganz neu. Also scheinbar gibt es diese Spannung zwischen Jung und Alt immer wieder. Bedeutet, das, wie wir Jugend wahrnehmen, sollte uns nicht davon abhalten, vielleicht das eine oder andere dennoch auch bei uns zu sehen. Die Psychologie lehrt uns, dass wir 95% der Werte, die wir in unserem Leben übernehmen, dass wir die unbewusst übernehmen. Das heißt, von dem, was dich ausmacht als Persönlichkeit, darfst du darüber nachdenken, sind 95% Dinge, die du unbewusst, ohne sie entscheiden zu können, übernommen hast. Das passiert nämlich in einer Zeit, in der wir noch sehr von unserem Umfeld geprägt werden, in dem Eltern, Ausbildungsstätten, Freunde, Umfeld Dinge vorgeben, die wir ungeprüft in der Regel, vollkommen ungeprüft als Werte übernehmen. Werte haben sich drastisch geändert. Wir sind es gewohnt, wir haben das sehr lange genossen, in einem Land zu leben, in dem ganz, ganz viel Gesetzgebung, Grundgesetz, ganz viel an Ausprägung dieses Grundgesetzes davon beeinflusst waren, dass irgendwann mal Menschen gesagt haben, in den 10 Geboten stehen schon eine ganze Reihe sehr, sehr gute Dinge. Und die hat man umformuliert, die hat man ausformuliert, die hat man in den Kontext gestellt. Und wir Christen sind es gewohnt, in einem Land zu leben, das eigentlich sehr christlich geprägt ist. Jetzt stellen wir gerade, Freitag haben wir es wieder festgestellt, stellen wir fest, dass unsere Werte, die uns wichtig sind, dass die aufgelöst werden. Dass es immer mehr Entscheidungen gibt in Politik, die genau diese Dinge in Frage stellen. Eine Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe ist natürlich etwas gegen die Bibel. Wenn die Bibel sagt, seid fruchtbar und mehret euch, dann ist das in eine Zweisamkeit gestellt und das funktioniert gleichgeschlechtlich nicht. Das heißt also, hier wird was ausgehebelt. Da schreibe ich auf einen VW Lupo, weil der schon immer ein LKW sein wollte, dem gebe ich ein LKW-Kennzeichen und schreibe da drauf 36 Tonnen, aber er wird kein LKW. Also wir fangen an und plakatieren Dinge um, weil wir in einer Welt leben, die keine Grenzen mehr akzeptieren möchte, die keine Spannungen mehr aushalten möchte und die keine Andersartigkeit mehr einschränken möchte. Ich möchte hier kein Damoklesschwert über Menschen hängen, die in irgendwelchen Süchten, in irgendwelchen Zwängen oder Dingen stecken geblieben sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass man Menschen auch helfen kann, dass man Dinge verändern kann. Aber indem wir alles für normal erklären, werden wir sicherlich niemandem Hilfe sein. Werte lösen sich auf. Das heißt also, in unserer Gesellschaft löst sich immer mehr auf. Ich frage mich dann immer wieder, wenn ich das so sehe und komme mit jungen Menschen ins Gespräch, ich leiste mir den Luxus, kleiner Einwurf, ich mentore 2 junge Menschen pro Jahr. Das heißt also, das ist schon so in meinem Umfeld bekannt, die wissen immer, wenn da einer aussteigt, dann gibt es einen freien Platz und dann gibt es in der Regel schon eine Anmeldung, dass jemand sagt, Micha, ich würde jetzt gerne mal so ein halbes, dreiviertel, ein Jahr mit dir verbringen, dann treffen wir uns regelmäßig, dann stellen wir Listen auf, diskutieren, wohin das Leben so gehen soll und was man denn dahin tun muss. Das ist immer total überraschend. Die Liste, die dann auflistet, das hätte ich gerne alles. Also ich würde gerne ein Häuschen, wäre schon schön. 2 bis 3 Kinder fände ich klasse. Die sollten natürlich jedes ein eigenes Zimmer haben. Und also die Liste wird dann super lang. Und wenn wir dann anfangen und schreiben Zahlen dahinter und ich dann frage, ist dir klar, dass du am besten jetzt, 31-Jähriger, immer noch im Studium und auch noch keinen Abschluss in Aussicht, dass du jetzt langsam aber sicher beschleunigen solltest, weil irgendwann gibt es ein zu spät. Total interessant. Also wer viel Zeit hat und sich das geben möchte, der sollte mal über Mentoring nachdenken. Ich finde es aber super interessant, dass in diesen Gesprächen mir sehr bewusst wird, dass es Werte gibt, die einfach auch in ländlichem Umfeld, Breitscheid, also viel weiter am nah am Mond kann man fast nicht mehr sein. Es gibt ganz viele Werte, die in Frage gestellt werden, die einfach nicht mehr da sind. Also erleben wir einen Wandel und ich erlebe mich, ich erlebe uns, ich erlebe Erwachsene und manchmal auch Jugendliche untereinander, ich erlebe uns als super schweigsam. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben irgendwie so Methoden entwickelt, alles hinnehmen zu wollen, keine kontroversen Diskussionen führen zu wollen. Also ich möchte auch heute Morgen nicht nur älteren Menschen jetzt wie mir ins Gewissen reden und alles, was noch älter ist. Das ist ja gar nicht so. Also viele von den jungen Menschen haben ja auch sich bewusst für Dinge entschieden in ihrem Leben schon und wollen das auch leben. Und ich frage mich, wieso sind wir so schweigsam? Wieso halten wir das alles aus? Also es wird wenig hinterfragt. Es werden natürlich auch bei all den Werteverlusten, die wir haben, wenn wir jetzt an eine Regierungshörigkeit denken. Das ist ja ein Wert, der war vor 100 Jahren noch ein ganz anderer, wie er heute ist. Und dann ist es gut, wenn wir feststellen, dass nicht mehr alles hingenommen wird. Das finden wir natürlich auch toll. Also Wertewandel ist nicht immer nur schlecht. Ich möchte jetzt auch nicht hier den Stab über allen Werten, die sich verändern, brechen. Natürlich gibt es sehr gute Dinge, die durch kritisches Denken auch hervorgerufen werden. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade wir mit geistlichen, mit guten geistlichen Werten, dass wir ein bisschen sorglos, dass wir ein bisschen still, ein bisschen sehr schweigsam und sehr gemütlich unterwegs sind. Eine Wahrnehmung, vielleicht auch am Rande, für alle, die sagen, ja gut, was habe ich mit jungen Leuten zu tun? Junge Leute leben nichts, was ältere Menschen ihnen nicht beigebracht haben. Das heißt also, wenn 95% der Werte, die wir haben, wenn uns die sowieso vorgegeben werden, das heißt, wir die ungeprüft übernehmen, weil das in einem Alter geschieht, in dem wir in der Regel von außen bestimmt werden, dann heißt es im Klartext, an 95% der Werte, die unsere jungen Menschen gerade haben, sind wir Erwachsenen, das heißt, die Generation davor, sind wir schuld. Da nehmen wir die Generation davor auch noch mit hinein, weil Großeltern prägen ja auch. Ich habe mich dann gefragt, welche Werte gelten denn allgemeinhin als anerkannt? Welche Werte würde man denn heute, wenn man Psychologen fragt, was sind denn wichtige Werte, dann hört man ganz interessantes Feedback. Ich habe eines gefunden, das stammt von Wayne Dorsick. Wayne Dorsick ist Religionswissenschaftler, Psychologe und Autor des Buches »Kinder brauchen Werte«. Das habe ich irgendwann mal mit Begeisterung gelesen. Und er stellt eine Liste und sagt, es gibt Dinge, die Eltern ihren Kindern unbedingt mitgeben sollten. Dazu gehören Respekt, Wahrhaftigkeit, Fairness, Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl, Dankbarkeit, Freundschaft, Friedfertigkeit, Streben nach einer persönlichen Reife, die Fähigkeit, an etwas zu glauben. Auf der anderen Seite die Frage, was glauben denn junge Menschen, was wichtige Werte sind. Die Liste ist kürzer. Da gibt es von der LBS ein Kinderbarometer, da habe ich in dem Kinderbarometer 2012 gefunden, die 5 wichtigsten Wertvorstellungen von Kindern zwischen 9 und 14 Jahren sind: anderen Menschen helfen, Freunde haben, eine eigene Meinung haben, Spaß haben, Ehrlichkeit. Die finde ich gar nicht so schlecht, also ich hatte Schlimmeres erwartet. Also irgendwie gibt es zumindest einen gewissen Konsens auch zwischen dem, was Menschen, Religionswissenschaftler, Psychologen, die der Meinung sind, was mitgegeben werden sollte und mit dem, was ankommt. Dann habe ich gefunden, gab es noch eine Psychologin, die sich überlegt hat, was müssten denn Erwachsene tun, wenn sie diese Werte bei jungen Menschen sicherstellen wollen. Wenn wir alle sicherstellen wollen, dass unsere jungen Menschen in unserem Umfeld so werden, wie wir uns die wünschen, dann sollten wir Folgendes tun. Stehen Sie zu Ihrem Wort. Erwischen Sie Kinder, wenn sie etwas gut gemacht haben und sagen Sie ihnen genau, was ihnen gefallen hat. Nutzen Sie die Macht der natürlichen Konsequenz. Weisen Sie den Weg. Es geht ganz, ganz viel auch um klare Richtung vorgeben. Vermeiden Sie übertriebene Fürsorge. Auch interessant. Achten Sie auf positive Berührungen. Differenzieren Sie sie zwischen Ihrem Kind und seinem Verhalten. Vermeiden Sie Standpauken, wenn Ihre Kinder hungrig oder müde sind. Kann man verstehen. Bringen Sie Ihren Kindern die großen 3 bei. Anstatt Ihrem Kind zu sagen, du kannst alles, bringen Sie ihm Übung, Geduld und Ausdauer bei. Hochinteressant. Manchmal frage ich mich, wieso wir so vieles davon aufgeben, wenn sogar allgemeine Psychologen uns gute Ratschläge geben, die wir, wenn wir aufmerksam Bibel lesen, in der Bibel auch wiederfinden. Wir erleben, die Vermittlung von Werten werden an Institutionen abgegeben. Das heißt also, wenn wir heute sehen, natürlich gibt es die Not dafür. Ich verstehe das auch, dass immer mehr Menschen, immer mehr Paare doppelt belastet arbeiten gehen müssen. Aber wenn wir Kinder an Babyhorte abgeben, dann muss uns bewusst sein, dass genau da Werte vermittelt werden. Dass diese Werte ungeprüft übernommen werden. Das passiert im Kindergarten, das passiert in der Vorschule, das passiert in ganz verschiedenen Einrichtungen. Wir erleben das als Sonntagsschulmitarbeiter. Ich darf seit ein paar Jahren wieder in der Sonntagsschule mitarbeiten, wo auch ein Stück mein Herz schlägt. Wir erleben das in der Sonntagsschule, dass Eltern ihren Kindern sagen, ja, wenn ihr so eine theologische Frage habt, also sowas Schwieriges, Biblisches, dann fragt die Sonntagsschulmitarbeiter. Das finde ich total schade. Anstelle sich da mit Kindern auseinanderzusetzen, selbst zu gucken, selbst Antworten zu geben, wird Geistliches an die Gemeinde abgegeben. Die Gemeinde sorgt dafür, dass unsere jungen Menschen im Glauben gefördert, herangezogen und informiert werden. Finde ich super schade. Verantwortung wird abgegeben und damit hat das Wertevermitteln für mich auch eine persönliche Dimension, nämlich die Frage, wie gehst du damit? Die Psychologie ist bis jetzt davon ausgegangen, dass man Menschen bis zu einem Alter von 30 Jahren noch prägen kann. Danach ist es zu spät. Dramatisch. Damit haben wir jetzt auch eine zeitliche Dimension, genau wie in unserem Text, wo ich vorhin gesagt habe, auch da gibt es einen zu spät. Es gibt leider auch bei dem Prägen von Verhalten einen zu spät. Jetzt kommt die gute Nachricht. Dadurch, dass man heute ahnt, warum das so ist, nämlich mit dem Eintritt in das jugendliche Alter, in junge Erwachsenenalter, wird von der Gesellschaft erwartet, dass wir verlässlicher werden. Das heißt, wir sollen uns für einen Beruf entscheiden, wir sollen uns für einen Partner entscheiden und den am besten dann auch ein Leben lang haben. Wir sollen uns für ganz viele Dinge entscheiden, wir sollen uns verbindlich in einen Kredit reinbegeben, den wir wahrscheinlich dann auch sehr, sehr lange abbezahlen. Ganz viele Dinge sollen verbindlich sein, sollen sich nicht mehr verändern. Das heißt, die Gesellschaft erwartet von uns allen, wir sollen uns nicht mehr verändern. Das hat dazu geführt, dass Menschen so ab 30 auch nur noch ganz wenig verändern. Die gute Nachricht ist, das hat sich dramatisch verändert. Also es gibt mittlerweile Psychologen, die reden von einer Pubertät, die bis 28 geht. Finde ich spannend. Das heißt also, Menschen bis 28, die sich immer noch orientieren und ganz neue Prioritäten setzen. Also heute spricht man davon, dass Veränderung durchaus der Grundwerte, der Anlagen noch bis fast 40 Jahre möglich ist. Aber dennoch gibt es einen zu spät. Das heißt also, wir verändern uns nicht beliebig. Was sagt die Bibel dazu? Galater 5, Vers 19, offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, die da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Jetzt der bekannte Vers aus Galater 5, 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Das heißt also, die Bibel gibt uns schon Werte vor. Und was ich super interessant finde, alle die Werte, die die Bibel als gut vorgibt, sind alles Beziehungswerte. Da steht nicht ein messbarer, irgendein monetärer Wert. Nicht einer. Da stehen nur Dinge, die das Miteinander prägen. Das nimmt mich dann immer so ein Stück in die Schuld und in die Frage, wie gehe ich mit Beziehungen um? Wie gehe ich mit den Beziehungen in meinem Leben um? Lasse ich das zu, dass meine Beziehungsfähigkeit leidet? Dass mich immer mehr Menschen als Querkopf bezeichnen? Dass ich im Gespräch immer weniger Menschen begegne, wo ich das Gefühl habe, die reden gerne mit mir, weil all diese Dinge an mir sichtbar werden, weil uns ist allen bewusst, also wer diese Liste hier in seinem Leben deutlich werden lässt, das ist ein guter Gesprächspartner. Auf die Menschen freut man sich, wenn man die sieht. 1. Timotheus 6, Vers 10 stellt auch nochmal klar, dass unser Text in Matthäus 25 nichts mit Geld zu tun hat und der Herr, der die Gaben verteilt, sicherlich keine Geldgier bei seinen Angestellten provozieren wollte. Denn Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Danach hat es einige gelüstet und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das heißt, damit haben wir zumindest nochmal eine Auflistung und es geht wieder um Beziehungswerte. Es geht um nichts anderes. Was sagt die Bibel zum Vermitteln von Werten? Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Frucht des Herrn lehren. Richtet euch ein Zeugnis auf in Jakob und geb ein Gesetz in Israel und gebot den Vätern, es ihren Kindern zu lehren. Beides aus dem Psalm. Galater 5, 22, die Wiederholung, was Andreas netterweise vorhin schon mal aus 5. Mose 6 gelesen hat. Und du sollst es deinen Kindern fleißig einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das stellt mir die Frage, wo mache ich das? Ich lebe wie viele von euch in einem Alltag, der sehr, sehr schnell getaktet ist, der viel Zeit erfordert und stelle auf der anderen Seite fest, dass das genau einer der fantastischen Tricks des Teufels ist, uns Zeit zu stehlen. Wenn wir keine Zeit mehr haben, wird es nicht mehr passieren. Dann werden wir nicht mehr uns im Haus hinsetzen und Kindern irgendetwas einschärfen. Dann werden Jugendliche nicht mehr mit anderen Jugendlichen über Werte in die Diskussion kommen, sondern dann geht es um das allerletzte Spiel, dann geht es um das allerletzte soziale Medium, dann geht es um die unterschiedlichsten Dinge. Und das Interessante ist, all diese Dinge scheinen ein Ziel zu haben, Zeit totzuschlagen. Ich möchte euch Mut machen. Ich weiß das, jeder, der auf einer Kanzel steht, denkt immer, wenn 5 nachher nach Hause gehen würden und würden über das Gehörte nachdenken, dann wäre das toll. Es wäre klasse, wenn es einer wäre. Aber denkt doch mal darüber nach, wie viel Zeit ihr totschlagen lasst von unterschiedlichen Dingen. Wir stecken in ganz, ganz vielen Bindungen, die kann man nicht einfach auflösen, das ist mir bewusst. Aber ich möchte euch Mut machen, weil die Bibel uns sehr deutlich vorgibt, wie Wertevermittlung passieren kann. Und die Bibel macht auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass alles, was sie als positiv empfindet, dass es immer Beziehungswerte sind. Ihr alten Menschen, wo habt ihr Zeit, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen? Wo wird das, was ich vorhin gelesen habe, als gute Dinge, als Beziehungswerte, wo wird es in eurem Leben sichtbar? Ich erlebe ältere Geschwister, auch in meinem Umfeld, Menschen, die sich so sehnen nach Gemeinschaft, die einsam geworden sind, aber wenn ich die höre, dann sind die am Meckern. Dann gehe ich dahin, verbringe Zeit mit denen und wenn ich rausgehe, bin ich froh, dass es vorbei ist. Und ich erlebe andere, da weiß ich ganz genau, ich gehe dahin und will ihnen Zeit schenken und ich gehe als Beschenkter da raus, weil ich Gutes gehört habe, weil ich Mutmachendes gehört habe, weil ich festgestellt habe, da war ein Mensch, der hat sich für mich interessiert, der kennt mein Leben. Das heißt, er tut nicht nur so, sondern da werden diese Dinge, die Früchte des Geistes aus Galater 5, die werden sichtbar. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Und ich weiß, dass es super schwer ist, sich als älterer Mensch, 30, 40 plus, noch dramatisch zu verändern. Aber ich würde euch bitten, darüber nachzudenken. Wo passiert es? Wo vermittelt ihr Menschen, die sich noch verändern können, Werte? Und seid euch bewusst, das, was wir nicht leben, das, was an unserem Leben nicht sichtbar wird, wird nicht verstanden. Es ist leider so dramatisch. Wir können Bibelverse auswendig lernen. Wir können all das Gute, was in der Bibel steht, wir können das Menschen um die Ohren knallen. Tag und Nacht, und es wird nichts ankommen. Es bleibt einfach nur Geräusch. Unser Leben wird es unterstreichen oder unser Leben wird dem widersprechen. Ich habe mich gefragt, welche Werte würde ich gerne bei unseren jungen Menschen sehen wollen? Natürlich würde ich all diese Dinge, die aufgelistet sind, die würde ich gerne sehen, weil ich erlebe, da wo diese Dinge fehlen, da wo die Entscheidungsfähigkeit fehlt, da wo das Abschätzen, was darf mich mein Leben kosten und kostet mich in meinem Leben überhaupt etwas, wo diese Fähigkeiten fehlen, da wird es unglaublich schwer, Leben zu gestalten. Da, wo Menschen es verlernt haben, auch für Dinge lange zu kämpfen, auf Dinge sich lange zu freuen, da werden Werte relativ. Es ist sowieso alles da. Ich bin fantastisch versorgt. Wofür soll ich mich noch anstrengen? Das ist eh alles da. Ich habe mich das gefragt. Welche Werte würde ich gerne sehen wollen? Welche Werte würden wir gerne unseren jungen Menschen weitergeben wollen? Nicht alle Werte werden gleich sichtbar. Was wird an uns sichtbar von dem, was wir jungen Menschen unbedingt geben wollen? Also wenn ihr den Mut mal habt zu sagen, das sind Dinge, die würde ich unseren jungen Leuten echt gerne mitgeben. Das ist was, das finde ich super wichtig. Dann guckt mal in euer eigenes Leben und vielleicht habt ihr jemand, es fällt uns Männern viel schwerer wie den Frauen, aber vielleicht habt auch ihr Männer jemand, das nächste Fahrradfahrerwochenende wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, habt ihr Männer, die euch sagen, wie ihr wirkt auf andere? Lasst ihr das zu, dass euch mal jemand sagt, ganz ehrlich, du bist permanent so kantig und wenn du ein Gespräch anfängst, dann fängst du immer mit einer blöden Bemerkung an, ich kann es fast nicht mehr hören, deswegen redet auch mit dir kaum noch jemand. Ich weiß nicht, ob ihr das zulasst. Also ihr unter 30-Jährigen, ihr solltet es zulassen, weil ihr die fantastische Möglichkeit habt, euch noch zu ändern. Also nutzt Gelegenheiten, lasst euch von anderen Menschen sagen, wie ihr wirkt. Weil von alleine entwickeln wir uns leider immer nur zu ganz komischen Unikaten. Und alles, was wir bedenken und alles, was wir tun wollen, muss in dem Kontext stehen, wir haben begrenzt Zeit. Wir haben natürlich nur eine begrenzte Lebenszeit. Das stimmt, in dieser begrenzten Lebenszeit haben wir Begegnungen, auch die sind begrenzt. Aber nichtsdestotrotz haben auch Menschen nur begrenzt Möglichkeit, ihr Leben zu verändern. Wir haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten, jungen Menschen Vorbild zu sein. Aber es gibt niemand, der keine Möglichkeit dazu hat. Und wenn du nach Hause gehst und überlegst dir, um ganz ehrlich zu sein, wenn alle Menschen so wären wie ich, dann wollte ich hier nicht mehr leben, dann wäre das eine gute Gelegenheit, Leben zu verändern. Irgendeinen Wert lebst du, irgendeinen Wert stellst du dar und irgendeinen Wert, der dir selbst wichtig ist, den drückst du mit deinem Leben aus. Nehmt euch die Zeit, gebt es weiter. Jetzt spricht unser Text, spricht von dem Lohn. Also das gab jetzt anvertraute Funde, wir haben jetzt darüber nachgedacht, was machen wir mit alledem, wie machen wir das mit alledem, welche Dinge sind wichtig und wie ist es jetzt mit dem Lohn? Da verwendet der Text in Matthäus 25 fast den größten Teil des Textes, verwendet er auf den Lohn. Ich verwende einen kurzen Teil dazu und habe mir so überlegt, was wäre mein Lohn, wenn das wirklich funktionieren würde, wenn wir uns gestalten lassen würden in das Bild Gottes? Wenn wir Männer und Frauen werden, die einander reflektieren, die einander sagen, wie wir wirken, die einander helfen, auf die Beine helfen, dass wir ein Leben leben, das Lust macht, das Menschen einlädt, das Menschen in die Frage bringt, wie kann jemand so sein? Ist es vielleicht Jesus, der sein Leben verändert hat? Wenn ich mir vorstelle, dass ganz viele Menschen sich genauso verhalten würden, weil sie das an meinem Leben gesehen haben, dann finde ich, ist es ein fantastischer Lohn. Ich möchte in einer Welt leben, in der die Werte aus Galater 5 sichtbar werden. Ich möchte Menschen begegnen, die mir Freundlichkeit, Liebe entgegenbringen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir unsere Welt ein Stückchen in diese Richtung verändern könnten, dann ist es der größte Lohn, den ich mir vorstellen kann. Weit über Dinge wie Anerkennung, Macht, Geld hinaus. Ich möchte meine Gedanken mit dem abschließen, was ich ganz zu Anfang schon angedeutet habe. Ich habe einen Text gelesen, der auch von etwas spricht, wo Gaben anvertraut wurden, eine große Menge an Gaben anvertraut worden und wo ganz anders damit umgegangen wurde. Da geht es um den verlorenen Sohn. Und da gab es einen Bericht, der ist in einem Logbuch gefunden worden, von einem Dr. Joblin verfasst, der in das Logbuch des Schiffes mit dem Namen Gnade Folgendes geschrieben hat. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir den Anteil an deiner Zeit, deiner Aufmerksamkeit, deiner Kameradschaft, deines Rates und deiner Führung, der mir zusteht. Und der Vater beteiligte ihn an seinem Einkommen, indem er dem Jungen all seine Rechnungen bezahlte, ihn auf eine besondere Schule schickte, die Tanzschule und die Universität besuchen ließ und sich mit dem Gedanken zu beruhigen suchte, damit erfülle er vollauf alle seine Vaterpflichten. Nicht lange danach versammelte der Vater alle seine eigenen Interessen, Wünsche und ehrgeizigen Pläne zusammen und reiste in ein fernes Land, in ein Land der Aktien, Wertpapiere, Pfandbriefe und anderer Dinge, die einen Jungen nicht interessieren, und verschleuderte hier die kostbare Gelegenheit, seinem Sohn ein guter Kamerad und Lebensgefährte zu sein. Als er nun die besten Jahre seines Lebens verbracht und viel Geld erworben, aber bei alledem doch keine innere Befriedigung gefunden hatte, erhob sich ein großer Hunger in seinem Herzen und er begann, Mangel zu leiden. Mangel an Sympathie, Verständnis, echter Kameradschaft. Da ging er hin und hängte sich an ein Mitglied der vielen Clubs jenes Landes und sie wählten ihn zu ihrem Vorsitzenden und entsandten ihn ins Parlament. Und er hätte sich gerne satt gegessen an den Abfällen, die die anderen Männer aßen, aber niemand schenkte ihm wirkliche, echte Freundschaft. Er ging in sich und sprach: Wie viele Männer aus meinem Bekanntenkreis haben Jungen, die sie verstehen und denen sie Verständnis entgegenbringen? Sie reden mit ihren Söhnen, haben Umgang mit ihnen und sind in der Freundschaft mit ihnen glücklich, während ich hier innerlich verhungern muss. Ich will mich aufmachen, zu meinem Sohn gehen und ihm sagen: Mein Sohn, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dass ich dein Vater heiße. Mache mich zu einem deiner Bekannten. Und er machte sich auf, kam zu seinem Sohn. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Sohn und war sehr erstaunt. Aber anstatt ihm entgegenzulaufen und ihm um den Hals zu fallen, wich er zurück und fühlte sich sehr unbehaglich. Und der Vater sprach zu ihm: Mein Sohn, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin dir ein schlechter Vater gewesen und nicht mehr wert, dass du mich Vater nennst. Vergib mir doch und erlaube mir von jetzt an wenigstens dein Freund zu sein. Aber der Sohn sprach: Nein, es ist zu spät. Es gab eine Zeit, da begehrte ich deine Freundschaft, deinen Rat. Aber du warst immer viel zu beschäftigt. Ich bekam die Bildung und den Umgang, den ich wollte. Aber das war nicht das Richtige für mich. Jetzt bin ich an Leib und Seele verdorben. Es ist zu spät, zu spät, zu spät. Amen.